Dreierkette, VBA, Fußballtalk ist wieder da. Dreierkette, VBA.
Ihr seid wieder goldrichtig angekommen bei Dreierkette VBH. Wir sind wieder zurück, wieder mit VB und H am Start. Wir begrüßen wieder nach langer, langer Pause unser drittes Mitglied. Brian hat lange, lange überlegt, ob er den Podcast verlässt. Allerdings haben Hannes und ich, wir haben uns ein Beispiel genommen am DFB und haben ihm dann ein monatliches Gehalt von 400.000 geboten. Da konnte er nicht mehr Nein sagen. Deshalb ist er wieder da. Brian, herzlich willkommen. Grüße dich.
Ja, geil, also ich freue mich auch. Ich muss auch sagen, wir haben gerade schon im Pre-Speak geil drüber gesprochen, dass ich mich sehr freue, wieder da zu sein. Und auch, dass ich letzte Woche Bock hatte, da konntet ihr leider nicht. Und dementsprechend, ja, es ist schönes Wetter draußen, ich bin topfit und freue mich jetzt. Ey Leute, ich mache den dritten noch fertig auf eine gelungene Stunde Fußballanalyse und zwar mit 69%, Brian.
Ich verstehe es nicht, Brian, wirklich, du kriegst eine Minute Redezeit im Podcast direkt zu Beginn und platzierst im zweiten Satz direkt wieder das Wetter. Das ist unglaublich.
Darf man noch loben. Vor allem, es ist auch ein abenteuerlicher Alt-Weiber-Sommer, den wir gerade erleben und auf den freue ich mich einfach gerade.
Also, Brian, ich bremse dich direkt, bevor du weiter über das Wetter redest. Wunderschöne Grüße nach Washington. Hannes, ein letztes Mal transatlantischer Dreierkette VBH-Podcast. Hannes verlässt übermorgen die USA und kehrt zurück zu mir an meine Seite nach Berlin. Deshalb eine letzte Aufzeichnung aus den USA. Hannes, wie geht's dir?
Ja, mir geht's gut. Ist schon krass. Wir haben das jetzt knapp 6 Monate durchgetribbelt. Viel besser, als wir uns das erwartet hatten. Ich denke, wir haben da einen richtig guten Job gemacht. Aber mir geht's gut. Ich fange heute Abend mit dem Packen an. Morgen Abend werden dann ein paar Sachen von mir abgeholt. Mir geht's gut. Und Walle, ich weiß, wir sollten eigentlich nicht über das Wetter sprechen, aber ich muss an der Stelle eine Person grüßen. Ah. Denn sobald diese Person die USA verlassen hat, scheint hier wieder die Sonne. Letzte Woche warst du hier zu Besuch mit einem anderen Kumpel. Es hat nur geregnet, jetzt scheint die Sonne. Es ist wieder so schön, weil man kann durch die Stadt laufen. Es ist richtig, richtig bunt.
Ja, das Geile war ja, ich habe ja viel auf Insta gesehen. Ich habe eigentlich nur Regenschirme gesehen. Also eigentlich, ich kann mich nicht an die Gesichter erinnern oder wo ihr wart. Ich kann mich nur erinnern, wie die Regenschirme ausgesehen haben.
Und ich fand mich sehr amüsant. Wir waren 7 Tage, also ich war 7 Tage in den USA. Da kommt ja noch dazu, dass der Freund, der mit uns gereist ist, auch nur einen Tag weniger hatte, weil sein Flug natürlich ausgefallen ist. Das war natürlich schon mal der erste Flop. Aber ich war 7 Tage in den USA, 5 Tage davon Regen. New York City 24 Stunden Regen. Das kann ich jetzt sagen, mit Abstand die hässlichste Stadt, die ich je gesehen habe. Weil jede Stadt ist hässlich, wenn es regnet. Das hat auf jeden Fall gar keinen Spaß gemacht. Deshalb, naja, lass uns da gar nicht so viele Worte drüber verlieren. Das war auf jeden Fall eine kleine Enttäuschung.
Ja, doch, ich würde sagen, mich hat es mega gefreut, dass du da warst, dass der andere Kumpel auch da war. Noah, du musst dir das mal anschauen. New York ist aber an sich auch eine geile Stadt, aber Walle, ich habe sie ja in die Gruppe geschickt, wir hatten auch ein bisschen Glück. Denn 3 Tage, nachdem wir da waren, hat es ja die Stadt richtig zusammengehauen, im Sinne von, es gab Überflutungen, Metro ist nicht gefahren, Bus ist nicht gefahren, die konnten nicht mal landen teilweise.
Also wenn nur im Nachhinein betrachtet, hätte ich mir gewünscht, dass unser Rückfahrtbus nicht gefahren wäre im Nachhinein betrachtet. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Brian, du hebst seit 10 Minuten die Hand, sprich.
Ja, ich hatte auch mal tatsächlich mir überlegt, weil das ist ja so ein aktuelles Thema gerade, das ist auch natürlich für uns als Studierende super relevant, wenn es ums Geld geht. Wie hoch war denn das Trinkgeld, was ihr immer bezahlen musstet?
Viel zu hoch. Ich finde es eine Frechheit. Ohne Witz. Also du kannst immer, das Grundprinzip ist, du zahlst, wenn du mit Karte zahlst, kriegst du immer meistens auf einem Tablet irgendwie so angezeigt, verschiedene Optionen, wie viel Prozent Trinkgeld du geben willst. Die Schwaben-Option 0% war leider nie zur Verfügung.
Geil.
Es ist aber, nein.
Also auch stark. So kann man auch Trinkgeld einfordern, oder?
Aber meistens war der niedrigste Button 15% und ist dann schon hart. Und unser 20% ist schon gang und gäbe, wie ich jetzt gelernt habe.
Aber an der Stelle muss man auch sagen, die Servicekräfte hier in den USA, da gibt's ja eine Loophole bei der Gesetzgebung, die verdienen ja teilweise im Durchschnitt nur $2 bis $2.50 die Stunde und gleichen das dann mit dem Trinkgeld aus.
Aber da frage ich mich, warum kostet mein Kaffee dann trotzdem $5 ohne Tax?
Ja, wegen allem drum und dran. Also die USA sind einfach ein stinkteures Land. Es ist abartig teuer überall, deswegen freue ich mich auch sehr auf Berlin. Aber das mit dem Trinkgeld nur, das ist schon eine Sache an sich. Also wenn du essen gehst für $100, dann zahlst du $12 Tax und dann zahlst du noch $20 Trinkgeld. Das heißt, $100 werden dann zu $132 ziemlich schnell. Und das auf Dauer geht es natürlich auf den Geldbeutel. Aber nee, wie gesagt, das geht hier nur, weil in den USA die Leute, die im Service arbeiten, extrem schlecht bezahlt werden.
Ja, ja, der Kapitalismus mal wieder, ne? Also der Kolonialismus und der Kapitalismus wieder schuld an allem.
Brian, willst du nicht noch, bevor wir direkt gleich zum Fußball kommen, gibt ja genug zu besprechen, willst du noch einmal kurz das Geheimnis lüften, warum du so lange verschollen warst? Wir haben es ja immer im Geheimen gehalten.
Ja, es ist tatsächlich nicht, wie vermutet wurde, mein Sohn oder meine Tochter oder was auch immer, was mich zurückgehalten hat. Es hat mich sehr amüsiert, dass ihr das gesagt habt, habe natürlich den Podcast auch gehört. Nee, also ganz ehrlich. Hab den Podcast natürlich auch gehört in meiner Zeit. Es war sehr eine schöne Erfahrung, mal euch zu hören, weil ihr einfach auch so schnieke Stimmen habt. Ich war tatsächlich im Urlaub. Ich war im Land der Normannen. Ich war im Mutterland des Fußballs. Und zwar in England.
Brian hat 10 Tage, 24 Stunden, 7 It's Coming Home gesungen.
Ich habe tatsächlich wenig im Fußball gesehen und also irgendwie kam nicht so viel rüber. Ich war auch ja in Cornwall, wo Fußball nicht so eine große Rolle spielt, tatsächlich in England, weil es ja lange auch keltisch geprägt war und irgendwie so ein bisschen eine Enklave, was weiß ich. Und in London tatsächlich,
da spielt Fußball ja auch keine Rolle, bekanntlich.
Da war ich einfach zu sehr mit Sehenswürdigkeiten beschäftigt, dass ich nicht die Spielstätte von West Ham United aufsuchen konnte, wo Freiburg jetzt am Donnerstag spielt. So, naja, hat's nicht ganz gereicht. Aber auf jeden Fall, die Erklärung ist, ich war im Urlaub.
Nur ganz kurz, erstens, nur crazy lange Erklärung, dass du im Urlaub warst. Zweitens, warum schaffst du es nicht, Bild in die Gruppe zu schicken? Bro, wir haben circa 8 Gruppen, in denen wir beide sind. Nicht ein Bild, weißt du, ein Bild. Kannst einfach nur schicken, hier, ich bin in Cornwall. Nicht ein Bild.
Immer Selfies auf dem Bus. Ja, ich zitiere hier mit einem Freund von uns, den man immer zitieren kann in solchen Momenten. Mach ich später.
Ich glaube, ich habe da eine ganz andere Erklärung dafür, Hannes. Ich glaube ihm nämlich hier kein einziges Wort. Ich glaube nämlich, mit Hinblick auf Brians Lieblingsrubrik Kicktipp aktuell, der war einfach 10 Tage im Kicktipp-Bootcamp bei einer engen Verwandten.
Klar, ich hab mich natürlich vorbereitet und ich werde jetzt natürlich von Platz 40 auf Platz 1 durchmarschieren und den Familienfrieden damit in Gefahr bringen.
Ich glaub, Brian hatte viel vor, war gekränkt nach den ersten Spieltagen und hat jetzt drastische Maßnahmen ergreifen müssen. Aber dazu natürlich noch später, Brian, oder?
Danke, genau. Ich wollte gerade sagen, dass ich werde später noch ein bisschen drauf eingehen. Da gibt es auch ein paar lustige Anekdoten, die ich da erzählen kann.
Wunderbar.
Die hoffentlich nicht den Rahmen sprengen dann, ne? Vielleicht machen wir heute einfach mal 2 Folgen, ne? Hintereinander, wieso nicht?
2 Folgen hintereinander. Hannes an seinem letzten Arbeitstag. Nein. Jungs, ich würde sagen, wir starten in den Fußball rein. Es gibt genug zu besprechen. Wir hatten einen wunderbaren Bundesligaspieltag mit einem Topspiel Bayern gegen Leipzig hinter uns. Eberl wurde bei eben jenem RB Leipzig entlassen. Es gibt einen VfB-Stürmer, der zurzeit die ganze Bundesliga kurz und klein schießt. Ein erstes Mal diese Staffel möchte ich an dieser Stelle erwähnen. Allererstes Mal diese Staffel werden wir über den FC Schalke 04 reden. Und wir haben natürlich noch einen neuen Nationaltrainer und was wir davon halten. Deshalb würde ich sagen, wir haben einiges vor uns und deshalb starten wir direkt rein. So, was ist, Hannes?
Ich wollte gerade sagen, was heißt eigentlich, dass wir das erste Mal, dass wir in dieser Staffel über Schalke reden. Wir reden gefühlt über Schalke, Freiburg und Union.
Diese Staffel haben wir noch keine, wir haben diese Saison noch kein einziges Wort über Schalke 04 verloren. Kein einziges. Aber
so wie Schalke 04 performt, haben sie es auch nicht verdient, dass wir über die ein Wort verlieren.
Ganz langsam, eins nach dem anderen, wir halten uns strikt an die Agenda. Wir starten zuallererst mal der Bundesligaspieltag, allen voran das Topspiel, Bayern gegen Leipzig. 2-2. Am Ende des Tages lag keiner von uns bei Kicktipp richtig. War das jetzt ein Ergebnis für euch so zu erwarten oder hättet ihr eher gedacht, dass die Bayern sich durchsetzen?
Noah, willst du anfangen? Komm, du warst lange nicht da, Noah, gib ihm.
Ja, ich habe heute 69% Redezeit, würde ich sagen. Gib ihm. Ich wollte auch nochmal ganz
69%.
Kennt ihr Erik Meyer von Sky?
Ja.
Der macht ja immer, das heißt ja immer 100% Erik Meyer Analyse. Und ich denke mir immer, geil, was ist denn, wenn es mal 90% Analyse ist? Ist es dann schlechter oder ist er da nicht so gut drauf? Also ich mache heute auf jeden Fall mir vorgenommen 69-70%.
Brian, das war der deutscheste Gag, den sie je hier in diesem Podcast gegeben hat. Und das sage ich, nicht Hannes.
Ich finde auch Erik Meyer, also mal geiler Typ, auf jeden Fall. Finde ich gut.
Brian, deine Analyse zum Topspiel.
Ja, ich habe es gerade nochmal mir Zusammenfassung angeschaut. Es ist, was ich mir so ein bisschen aufgeschrieben habe, ist auf jeden Fall, dass Guerrero ein sehr wichtiger Transfer ist. Ich glaube, dass, da sind wir uns einig, dass der Typ auf jeden Fall eine Verstärkung ist, auch gerade im Zusammenspiel mit Tuchel, der ja gesagt hat, er mag alles, was er macht. Das finde ich schon auch sehr bemerkenswert, dass das ein Trainer über einen Spieler sagt.
Naja, aber Tuchel hat sich ja auch nach dem ersten Spiel bei Bayern in die Spieler Schock verliebt.
Stimmt, ja, mit solchen Aussagen immer vorsichtig, auch mit, wie sagte Guardiola zu Dante gesagt, er will 11 Dantes haben. Fand ich auch geil. auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Verstärkung, der auch in der Halbzeit dann mit Tell kam und dann diese Janusköpfigkeit von Bayern so ein bisschen bewiesen hat. Auf der einen Seite irgendwie total anfällig in der Defensive und offensiv nicht irgendwie so zu zaghaft und auf der anderen Seite dann irgendwie, ja, wie immer halt Bayern-like-mäßig 2 Tore da reinbolzen und überlegen spielen. Das ist irgendwie so, was seit letzten Jahren so sehr durchzieht. Bayern ist nicht mehr das dominierende Bayern, die 7-0 aus jetzt gegen Bochum, gegen die krassen Gegner gewinnen und es ist interessant, dass es diese zwei Seiten da immer gibt.
Oh, Hannes möchte vehement widersprechen.
Also erstens, Noah, mich freut es sehr, dich wieder hier zu haben. Zweitens, was heißt eigentlich, dass Bayern 2 Tore da reinbolzt? Also wenn du dir die Tore von Bayern anschaust, das waren schon stark herausgespielte Tore, vor allem das Tor von Sané.
Das andere war ja auch ein Elfmeter, kann man ja auch nicht ausspielen.
Ja, okay, aber das war ein schöner geschossener Elfmeter. Nee, aber das Tor von Sané, das war ein Gegenangriff, wie im Wörterbuch beschrieben steht. Deswegen fand ich die Aussage. Deswegen habe ich mich gerade so aufgeregt, weil Brian meinte, die haben da so 2 Tore reingebolzt. Aber auf deine Anfangsfrage zu antworten, Walle, ob es ein Ergebnis ist, was mich wundert. Ich glaube, das siehst du auch an meiner Tipp-Kick-Prognose. Ich hatte eigentlich auf ein 4-2 getippt, weil mir schon klar war, dass die Abwehr der Bayern es mal wieder nicht schafft, ein Spiel zu Null machen. Und es war einfach die waren extrem fehleranfällig. Ich habe es mit meinem Mitbewohner Willi angeschaut, weil du hast ihn kennengelernt. Er hat wirklich ein sehr gutes Fußballverständnis und wir haben viel darüber gesprochen, wie es Leipzig immer wieder geschafft hat, mit Bällen durch die Abwehr hindurch vors Tor zu kommen, weißt du? Also es gab immer wieder eine riesen Lücke. Es gab eine Szene, da weiß ich noch, standen sowohl Upamecano wie auch Kim, beide sehr, also extrem links und Konrad Leimer, der es nicht gewohnt ist, rechts außen, Außenverteidiger zu sein, stand sehr rechts und dazwischen lagen halt 30, 40 Meter, die Leipziger sehr gut ausgenutzt haben. Also mir war es klar, dass die Bayern mal wieder Gegentor anfällig sind, aber ich hätte eigentlich gedacht, dass sie es vorne doch hinkriegen, mehr als 2 Tore zu schießen, aber es war alles in allem ein Spiel, wo man am Ende so eine Fußballplattitüde sagen kann, ein Unentschieden war verdient und es hat einfach mal wieder Bock gemacht, das Spiel zuzuschauen, weil es ein offenes Spiel war, offener Schlagabtausch.
Allem voran muss ich erstmal sagen, ich liebe es, wenn Hannes versucht, deutsche Sprichwörter umzusetzen. Ein Konter, wie er im Wörterbuch steht, ist auch stark. Können wir uns so alle merken. Bin ich voll und ganz bei dir.
Wie heißt das denn?
Einfach nur, wie er im Buche steht.
Okay. Hä, hey, really?
Ja. Yeah.
Ich wollte am Anfang Bilderbuch sagen.
Ich erinnere auch gerne an die Nacht- und Nebelaktion, Hannes, gell?
Und mit Ach und Krach.
Also gut, zurück zum Fußball. Bin ich voll und ganz bei dir. Schnittstellenpässe Leipzig waren eine gefährliche Waffe und vor allem auch komplette Fehlbesetzung. Leimer als Außenverteidiger war genauso sinnvoll wie Schlotterbeck beim DFB als Außenverteidiger. Also der wurde ja von seinen ehemaligen Mitspielern teilweise sowas von auf den Boden gejagt. Der hat ja gar kein Land gesehen stellenweise. Deshalb einfach auch völlig fehlerhaft aufgestellt. Und dann vielleicht unpopular opinion, ich fand es einfach kein gutes Spiel von beiden Mannschaften. Kein gutes Spiel. Es kam wenig zusammen, Bayern hat überhaupt nichts nach vorne hinbekommen. Kane war eigentlich 90 Minuten im luftleeren Raum, hat gar nichts gebacken gekriegt. Und Bayern wurde eigentlich erst offensiv kreativ, schnell und aggressiv mit der Einwechslung, wie Brian schon gesagt hat, von Guerrero und Tell. Erst dann ging mal richtig was nach vorne ab. Davor war das völlig harmlos. Also ich fand, Bayern hat nach vorne eigentlich gar nicht stattgefunden und Leipzig war natürlich einfach tödlich effizient. Aber das ist halt auch das, was die Leipziger Mannschaft schon seit vielen Jahren jetzt dann auch in der Bundesliga auszeichnet, ne?
Ja, nur willst du was dazu sagen, ansonsten würde ich gerade weitermachen. So, ich finde Bayern bei den ersten, vor allem in der ersten Halbzeit, wo sie wirklich wenig hinbekommen haben, nicht passiv, sondern ich würde einfach sagen, sie waren hilflos, weil sie, ich glaube, nicht gedacht hatten, dass Leipzig so frech agiert. Ich glaube, was der Bayern-Mannschaft noch ab und zu bewusst werden muss, ist die Tatsache, dass sie dieses Standing verloren haben, dass auch Mannschaften vor ihnen diesen großen Respekt zeigen. Wie du gesagt hast, also Leipzig war tödlich, die hatten 2-3 Chancen, haben davon 2 genutzt. Bayern muss sich einfach darauf gefasst machen, dass dieser riesen Respekt von den großen Bayern einfach nicht mehr da ist und viele Mannschaften einfach gleich auf gleich spielen würden. Bayern war es in der Saison 13, 14, 15, 16 gewohnt, dass die Mannschaften, auch große Mannschaften, sich hinten reinstellen und einfach auf Gegenangriffe spielen. Aber Leipzig hat gesagt, nee, wir spielen mit offenem Visier. Und das hat in der ersten Halbzeit den Bayern auf jeden Fall schwer getan. Und ich denke, in der Halbzeit hat Thomas Tuchel die richtigen Worte gefunden, denn dann hat sich vieles verändert. Aber wie gesagt, natürlich war die Einwechslung von Guerrero und Tell. ausschlaggebend, aber ich will an der Stelle nochmal einen Spieler hervorheben, nämlich Musiala. Musiala ist wirklich so eine unfassbare Bereicherung für den deutschen Fußball. Und der hat es auch erst in der zweiten Halbzeit geschafft, seine Räume zu finden. Ich glaube, das war auch eine sehr wichtige Phase im Spiel, wo Musiala sich wirklich entfalten konnte.
Ich muss auch sagen, dass er erstmal einen Großschuss verkackt hat, ne?
Ja, das ist so ein bisschen wie...
Du weißt nicht...
Könnte ich an Özil erinnern bei der WM 2010? Da hat er auch mal gegen Ghana eine Großchance verkackt und dann hieß es im Interview, ja, das war für ein Genie wie Özil zu einfach. Das würde ich jetzt an der Stelle auch für Musiala
das
sagen.
Das ist auch kein Musiala-Bashing hier, ne? Auf keinen Fall. Das ist meiner Meinung nach ein Genie. Also wie der das zweite Tor da vorbereitet, das ist Weltklasse. Weltüberragend.
Diese Superlativen, diese ewigen Superlativen. Es gibt jetzt ab sofort ein Dreierkette VBH Superlativen-Schweinchen. Jedes Mal, wenn irgendeiner die Superlative verwendet, muss sofort 2 Euro eingezahlt werden.
Weltüberragend. Ich liebe das Wort, weil du dich so aufregen kannst. Das ist doch geil. Nee, aber auf jeden Fall geil, wie er das gemacht hat. Ich glaube, da sind wir uns einig. Was ich noch sagen wollte, Ulreich, auch Licht und Schatten, ne? Auf der einen Seite unglaublich verschätzt bei der Ecke. Frag mich, wie das bei so einem erfahrenen Keeper noch sein kann teilweise. Und dann aber, wie er den dritten, also den Endpunkt da rausholt, das ist natürlich weltüberragend.
Der ist nicht nur unter die Ecke durchgeflogen, der hat auch einmal völlig ohne Gegendruck, ohne Offensivpressing den Ball einfach geradeaus in die Leipziger Stürmer reingespielt.
Ah ja, okay.
Also das wäre jetzt schon auch mal eine Anschlussfrage noch gewesen, ob die Torwartfrage gestellt werden muss, solange Neuer noch nicht da ist. Die haben sich doch extra einen neuen Torwart gekauft, der gegen Münster schon gespielt hat. Was denn mit dem? Warum spielt er denn Ulreich?
Ich bin mir nicht sicher, das kann ich jetzt kurz nachforschen, aber Perez heißt er, oder Perez, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, der hat einen Pokalvertrag und Ulreich hat jetzt mal die Chance bekommen, sich zu beweisen und er hat bis auf diese 2 Patzer, einen dafür zum Gegentor geführt, schon gut gehandelt. Warte ganz kurz.
Naja, auf jeden Fall hat er zum Gegentor geführt. Ich glaube, Hannes ist gerade jetzt abgelenkt worden, weil er natürlich wie gewöhnlich in seiner Mittagspause im Büro aufnehmen muss. Ja, also gut, aber allem voran muss man sich jetzt natürlich die Frage stellen, dieses ganze Topspiel geriet relativ schnell in den Schatten, eigentlich im Laufe des Sonntags, als bekannt wurde, dass ein gewisser Herr Boateng zurück an derselben Straße gesichtet wurde. Ist jetzt ein Jerome Boateng die Lösung aller Probleme beim FC Bayern?
Also ich konnte es nicht so richtig glauben erst. Ich würde gerne anfangen, weil ich finde, das Thema ist sehr vielschichtig, gerade beim Thema Boateng. Ich glaube, erstmal fängt es damit an, dass ja die Kaderplanung von Bayern relativ, gewagt war für die Saison, da ja man mit 3 Innenverteidigern eigentlich nicht auskommen kann, wenn sie zumindest mal alle 3 verletzen, was man ja gesehen hat, wie das dann gegen Münster aussieht. Ich glaube, so eine Innenverteidiger-Duo gab es noch nie und wird es auch nie wieder geben. Und ich glaube, aus der Sichtweise heraus ist es dringend notwendig, dass es noch ein Innenverteidiger kommt. Zweiter Punkt ist, dass mit Boateng natürlich jemand kommt, der Bayern kennt, der auch mit Bayern wahnsinnige Erfolge gefeiert hat und auch sicherlich einer der beste Innenverteidiger des deutschen Fußballs ist, gewesen ist vor allem, ne? Betonung auf gewesen. Und die Frage jetzt natürlich, wie fit der ist aus sportlicher Sicht. Das sind die 2 Punkte daraus. Und dann noch ganz kurz den Bogen zu spannen aus politischer Sicht, jemanden zu verpflichten, der möglicherweise in den kommenden nächsten 2 Jahren, möglicherweise ins Gefängnis landet, ist natürlich auch wiederum fraglich. Das ist natürlich auch die andere Position, die man da beziehen muss.
Walle, willst du dich dazu äußern oder soll ich was sagen?
Du hast deine Hand gehoben, sprich.
Okay, ich denke, die Verpflichtung oder die mögliche Verpflichtung von Boateng zum FC Bayern macht vor allem in der Hinsicht Sinn, dass die Bayern in ihrer Innenverteidigung keinen erfahrenen Spieler haben. Du hast Upamecano, der noch sehr jung ist. Du hast einen Matthias de Ligt, der auch noch sehr jung ist. Und du hast Kim, der auch noch, obwohl ich weiß gar nicht, sehr jung, trifft auf ihn nicht zu. Aber du hast keine Spieler, die diese Erfahrung mitbringen, die man vielleicht bei einem Innenverteidiger sucht, der diese Ruhe ausstrahlt. Und Boateng hat mehrere Weltmeisterschaften und viele erfolgreiche Champions Leagues gespielt. Ich glaube, er bringt auf jeden Fall dieses Quäntchen Erfahrung mit, was der Bayern-Innenverteidigung noch fehlt. Dann erstes Problem, seine Fitness. Boateng hat in den letzten 2 Jahren, glaube ich, nicht eine Saison durchgespielt, aufgrund von mehreren Verletzungen. Und er ist jetzt seit 8 Monaten inaktiv gewesen. Also er hat kein professionelles Fußballspiel mehr bestritten. Das heißt, ihm fehlt auf jeden Fall diese Spielpraxis. Und das andere, was du angesprochen hast, Noah, die ganzen Gerichtsverfahren, die gegen ihn gerade am Laufen sind. Aber ich glaube eigentlich, das eine Gerichtsverfahren wurde abgeschlossen und er wurde als unschuldig gesprochen, aufgrund mangelhafter Beweise. Nee, nicht? Seid ihr sicher?
Ja, der Punkt ist, gegen Kasia Lea in Linhardt wurde er, glaube ich, nicht schuldig gesprochen. Aber der Punkt ist, dass das Verfahren gegen Sherin I, die er ja irgendwie mit, was weiß ich, der Kühlbeutel abgeworfen haben soll. Das wurde nur abgesetzt wegen Verfahrensmangel, aber da wird noch, also da ist das noch gar nicht fertig. Das
ja, allem voran musste er ja schon eine Strafe bezahlen, also ist ja schon verurteilt. Er hat schon mal einmal 1,5 Millionen Euro zahlen müssen, ne? Also
der Typ ist ein Frauenschläger und du holst dir einen Frauenschläger ins Team, ist einfach fraglich.
Nein, alles so pauschalisieren würde ich das nicht, Brian, aber du musst einfach dir die Frage stellen, warum hole ich mir denn einen Spieler in den Verein, der nur Unruhe mit sich bringt? Also einfach, ob er jetzt nachher schuldig ist oder nicht, aber er bringt halt einfach extrem viel mediale Unruhe mit sich.
Ja. Vielleicht, wie gesagt, einfach vor dem Hintergrund, dass du auf dem Platz diese Ruhe suchst, von der du denkst, dass die Boateng sie dir wieder vermitteln kann, so wie er schon 7 Jahre getan hat davor.
Aber dann nur ganz kurz, Brian, du hast jetzt schon deine Einstellung dazu abgeben dürfen. Warum hole ich mir dann einen Spieler, der zu schlecht ist für die französische Liga? Also jetzt mal doofe Frage. Ich bin noch nicht fertig. Erste Frage. Sprich.
Okay, nee, darüber habe ich auch gestern mit meinem Mitbewohner gesprochen und meine Antwort war, aus demselben Grund, weshalb sich Real Madrid Carlo Ancelotti nach einer unfassbar unerfolgreichen Zeit bei Everton geholt hat. Ancelotti war ja bei Everton, hat die fast in den Abgrund geführt und dann haben sie ihn geholt und die wurden Champions League-Sieger. Einfach nur, weil dieses Produkt zusammenpasst und man schon eine erfolgreiche Zeit hatte.
Hannes, du darfst doch aber nicht einen Trainer mit einem Spieler vergleichen, weil ein Trainer kann ja nicht an Leistung verlieren. Ein Spieler kann ja extrem an Leistung einbußen im Alter mit unregelmäßigen Trainingsleistungen, unregelmäßigen Spielpraxis. Deshalb kannst du das nicht vergleichen. Und deshalb meine zwei Gedanken hierzu. Armutszeugnis A für diese unfassbar schlechte Kaderplanung, die wir ja, muss ich uns auch loben, haben wir vor 4 Wochen, als das Transferfenster geschlossen hat, haben wir alle drei gesagt, warum gibt man die ganze Kohle, die man hat, für einen Stürmer aus, den man eigentlich gar nicht braucht und hat dafür Riesenlücken im Defensivverhalten. Ja gut, an den Toren hat es bei Bayern letztes Jahr nicht gemangelt. Also die Offensive hat gestimmt, die Defensive war problematisch. Armutszeugnis A, Kaderplanung. Armutszeugnis B, Jugendarbeit. Warum schafft es Bayern nicht eigentlich auch mal Jugendspieler hochzuziehen? Also korrigiert mich, also wer war der letzte Jugendspieler von Bayern im Profikader?
Jetzt der neue, Fabian Kräßig oder sowas?
Franz. Okay, aber sprechen wir mal von einem richtigen Jugendspieler, der auch wirklich etabliert ist in der Mannschaft. Wahrscheinlich Müller.
Alaba. Philipp Lahm und Schweinsteiger.
Ja, was ist das für ein Armutszeugnis, wenn ich das nicht hinbekomme, meine Stamm-Innenverteidigerkräfte einfach mal mit einem 19-20-Jährigen aufzufüllen und denen Entlastung zu geben, zum Beispiel gegen Münster?
Ich würde gerne auch noch zwei Punkte sagen, die vielleicht erklärend sind. Also zunächst mal hat es der Spiegel als Akt der Verzweiflung beschrieben und ich finde, das passt eigentlich ganz gut, weil eben man sieht, man hat nicht genug Innenverteidiger und das ist problematisch, wenn vor allem 2 oder 3 ausfallen. Und zweiter Punkt ist, glaube ich, was es erklärt ist, es gibt einfach, also ich glaube, sie haben es zu spät gemerkt, klar, schlechte Kaderplanung und dann gibt es niemanden mehr. Der einzige noch für mich in Frage kommende erfahrene Spieler wäre Sergio Ramos gewesen, der ist aber nach Sevilla gegangen. Der ja, also in dem Fall, der halt vertragslos war, also dementsprechend nach dem Transferfenster kommen hätte können. Dementsprechend wahrscheinlich, es gab gar nicht mehr so viel Auswahl und ich glaube, ja, es war letztlich eine Verzweiflungstat.
Ich weiß nicht wieso, aber ich bin jetzt, wenn wir uns nur auf das Fußballerische konzentrieren, bin ich mir eigentlich sehr gute Dinge, was diesen Boateng oder diesen möglichen Boateng-Transfer angeht. Ich glaube, er wird diese Ruhe bringen, die man wirklich in der Bayern-Innenverteidigung die letzten 2 Saisons vermisst hat. Und was du gerade aufgezählt hast, Walle, diese zwei Punkte und das Armutszeugnis bezüglich der Kaderplanung, gebe ich dir absolut recht. Es kann nicht sein, dass man wirklich für einen Stürmer, der schon gut ist, aber jetzt nicht überragend ist, wenn man bedenkt, dass viele von seinen Toren, die jetzt so gefeiert werden, per Elfmeterschuss fallen und du mit Matthijs Tell einen absoluten Stürmer-Nachwuchs hast, den du bringen könntest. Nee, da gebe ich dir auch absolut recht. Aber wie gesagt, ich weiß nicht wieso, ich bin mir da gute Dinge. Ich glaube, Boateng wird diese Ruhe, die in der Bayern-Abwehr vermisst wird, wiederbringen. Und wenn du sagst, ja, es hat aber in der französischen Liga nicht geklappt, wie kann es sein, dass sie diesen Spieler, der jetzt 2 Jahre lang auf eher schlechterem Niveau gespielt hat, zurückholen? Ich glaube, die Symbiose bei Bayern-Boateng passt einfach. Und ich weiß nicht wieso, ich glaube, das wird aber gut.
Ich vertrete die andere These. Ich glaube, dass Boateng da in die Fußstapfen von legendären Innenverteidiger-Nachverpflichtungen tritt, und zwar von Serdar Tasci und Jan Kirchhoff, ehrlich gesagt.
Die einzige Frage, die ich mir vor dem Ganzen hier noch stelle, weil Brian gerade ja richtigerweise aufgezählt hat, für den Moment, jetzt gab es keine Alternativen, aber in Anbetracht der Tatsache, dass du Boateng für die Gruppenphase der Champions League jetzt eh nicht nachnominieren kannst, das heißt, der ist in der Champions League sowieso nicht spielberechtigt, hättest du doch einfach bis zur Winterpause warten können und dir dann einen richtigen Innenverteidiger verpflichten, wenn das Transferfenster wieder offen ist.
Machen sie wahrscheinlich.
Bitte?
Machen sie safe, oder?
Ja, aber warum hole ich mir dann diese unnötige Unruhe ins Haus und hole mir diesen Problemfall Boateng? Das verstehe ich nicht. Also das wirklich, und ich finde, dass das wirklich ein Armutszeugnis und zeigt eigentlich ganz viel, wie viel bei Bayern gerade bergab geht. Und deshalb bleibe ich auch bei meiner These, die ich ja Anfang dieser Staffel aufgestellt habe. Thomas Tuchel wird an Weihnachten nicht mehr Bayern-Trainer sein. Wer Boah, ebenfalls
das ist aber schön untermauert, geil.
Wer ebenfalls nicht mehr in seinem Amt ist, und zwar bei RB Leipzig, ist Max Eberl. Die Nachricht kam dann doch etwas überraschend, allerdings mit einer Begründung, die wir Brian die letzten 4 Wochen auch vorgeworfen haben, fehlendes Commitment.
Boah, das war böser Humor hier. Schwarzer Humor. Ja, ich sag ja immer, Max Eberl, das war ein Inside-Job. Die Zerstörung von RB Leipzig im Innern. Im
Auftrag, ja, aber dafür
im Auftrag des Kultfußballs.
Dafür hat er dann aber ganz schön ordentliche Transferpolitik geleistet.
Auf jeden Fall. Ich glaube, man kann ihm auf jeden Fall keinen schlechten Job vorwerfen hinsichtlich der Kaderplanung. Also das ist schon wieder mal überragend, was sie da geholt haben. Vor allem, wenn man denkt, was für Spieler sie verloren haben. Aber ja, es hat ist interessant, aber scheinbar hat da das Zünglein an der Waage die FC Bayern, die da gespielt haben.
Ja, da jetzt direkt noch meine Frage an euch beiden. So, also Max Eberl war ja lange eigentlich eine Person im Fußball, auf die sich alle einigen konnten. Also er hatte ja eigentlich ein sehr, sehr gutes Standing im deutschen und europäischen Fußball. Was ist denn eure Einschätzung jetzt so in den letzten 1,5, 2 Jahren zu Max Eberl? Wie hat sich so sein Standing bei euch persönlich entwickelt jetzt?
Ich bin nicht mal ganz ehrlich, ich glaube, ich war einer der wenigen Menschen, die nie ein großer Fan von ihm waren, aber eigentlich nur aus der Tatsache, dass ich ihn nicht aktiv verfolgt habe. Mir war das nicht klar, was für einen Job er macht. Ich habe ab und zu mal was gelesen, aber ich muss da gestehen, war ich sehr uninformiert. Deswegen hat sich sein persönliches Standing bei mir nicht viel verändert. Mir ist nach wie vor egal.
Ja, der Punkt ist doch, dass man immer vermeintlich von so Kultfiguren ausgeht, oder? Das sind einfach harte Wirtschaftsleute, auch wenn man über Aki Watzke oder Oliver Kahn redet. Das sind Leute, die da an Positionen stehen, die extrem mit Druck, also unter extremem Druck stehen, und dementsprechend ist es, ich glaube, man projiziert da immer irgendwas rein in diese Leute. Und deshalb waren viele Fußballfans enttäuscht, dass dann so jemand wie Max Eberl, den man als vermeintlichen Kultfigur, als Vorbild, als Sympathieträger, vielleicht auch als Mr. Mönchengladbach wahrgenommen hat, zu dem vermeintlichen Feind RB Leipzig wechselt.
Hatte diese Rolle als Kultfigur nicht auch selbst immer wieder bestätigt und vor allem im Extremen bestätigt mit dieser letzten Pressekonferenz, wo er seinen Rücktritt von Gladbach bekannt gegeben hat, die ja nur unter Tränen ging, und dann mit dieser Krankheit, und also jetzt nichts gegen Mental Health und alles, das ist total wichtig alles, aber dann ganz schnell wieder genesen und ganz schnell wieder bei RB Leipzig
auf der Matte
gestanden und dann ganz schnell wieder Thema gewesen bei den Bayern. Und also hat das nicht alles auch ein Geschmäckle langsam? Also ich kann nur sagen, bei mir persönlich hat die Persönlichkeit Max Eberl einfach extrem an Ansehen verloren. Ich denke mir mittlerweile, das ist doch einfach nur noch schade eigentlich zu sehen. Und ich weiß nicht, ob sich Bayern einen riesen Gefallen tun würde, wenn sie sich den ins Haus holen. Holen sie sich nämlich den nächsten Problemfall.
Ich wollte gerade sagen, dann holen sie sich ihn. Wenn sie sich keinen Gefallen damit tun würden, dann holen sie sich ihn, denn damit wird es noch cooler.
Dann wird es mal richtig spaßig an der Säbener Straße mit Boateng und Eberl.
Aus sportlicher Sicht wäre das eine absolute Top-Verpflichtung, glaube ich, weil das sieht man schon, die Arbeit, die der leistet, ist überdurchschnittlich gut, sowohl bei Gladbach als auch bei Leipzig. Und ich würde jetzt nicht davon sprechen, dass man sich da einen Profilfall ins Haus holt. Ich glaube, du holst dir halt einfach einen meinungsstarken Fußballfunktionär ins Haus, der halt anecken kann, aneckt auch, wenn er will. Und ja, auf jeden Fall hat es einen Geschmäckle. Auch da, das mit Ruben Schröder, der dann irgendwie auch krank wurde und ein paar Monate später auch wieder bei Leipzig aufkreuzte, sein Protégé da. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Ich gehe fest davon aus, dass er zu Bayern geht, weil anders kann man sich diese Situation nicht erklären. Ne? Also das wahrscheinlich hat Winslaw ihn des Weiteren häufiger mal gefragt, wie sieht's aus? Bleibst du nicht? Und er hat halt wahrscheinlich irgendwie, wie er so ist, sehr nett umschrieben, dass er wahrscheinlich nicht bleibt. Und kann ich irgendwie auch nachvollziehen, dass man dann sagt, okay, das ist kein langfristiges Projekt zwischen uns.
Ja, wie gefällt euch denn die Reaktion von Leipzig, dann direkt drastisch zu sagen, alles klar, dann zick, zack, bumm, aus hier, bist direkt raus? Findet ihr das übertrieben oder angemessen?
Ich muss sagen, dadurch, dass Leipzig mein Patenverein in diesem Podcast ist und ich ein großer Fan von dem Leipzig-Projekt bin, fußballerisch betrachtet, bin ich auch ein großer Fan dieser Entscheidung.
Brian kriegt jedes Mal einen Brechreiz, wenn du sagst, dass du Leipzig gut findest.
Ja gut, ich verstehe schon, der Punkt, es ist ja umschrieben schon, natürlich macht der Fußball Spaß, machen die Spieler auch Spaß, auch wieder jetzt bei dem Topspiel so ein Xavi Simmons, der dieser geile Pass da am Ende, das ist natürlich weltüberragend. Oh. weltüberragend. Finde ich ein gutes Wort. Ich will mir da jetzt auch wirklich keine, also ich kann da jetzt nichts sagen, weil ich es einfach nicht nachweis letztlich. Ne?
Also am Ende des Tages ist der Schritt ja schon sehr drastisch, weil wenn du es jetzt ganz mal betrachtest, wenn du das Ganze jetzt mal vor der Perspektive der freien Wirtschaft betrachten würdest und dein Arbeitgeber stellt dir fehlendes Commitment aus, dann nimmt dich eigentlich niemand mehr an in der Branche, ne? Und deshalb ist es eigentlich schon ein Paukenschlag, das so öffentlich zu sagen. Deshalb fand ich das schon einen sehr, sehr drastischen Schritt und irgendwie aber auch ein bisschen einen kindischen Schritt, weil ich mir so denke, ja, habt ihr jetzt gedacht, der macht jetzt hier, keine Ahnung, 15 Jahre RBL oder wie und schwenkt dann die Dosen in Leipzig durch die Gegend. Also deshalb denke ich mir auch, jetzt stellt euch halt nicht so an, ihr habt extrem sportlich von ihm profitiert. Wenn er noch diese Saison bei euch bleibt, dann profitiert er im Wintertransferfenster vielleicht nochmal davon und dann schaut er mal, wie es im Sommer weitergeht. Aber deshalb da jetzt so kindisch direkt zu reagieren, also ich finde es ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt.
Du weißt ja nicht, was intern vorfällt. Also weiß man leider ja nicht, was intern vorfällt. Kann ja auch sein, dass die, keine Ahnung, Minzlaff und Eber sich nicht gut konnten. Also ich stimme dir dazu. Ich finde es auch irgendwie ein bisschen zu hektisch, die Entscheidung, weil ich glaube, dass es wahrscheinlich einer der größten Verluste der Leipziger sogenannten Vereinsgeschichte ist in den letzten Jahren. Weil man ja eben damit einen der wirklich richtig guten Fußballfunktionäre europaweit verliert, den man sich ja auch noch geangelt hat.
Firmengeschichte, Brian. Du sprichst von Leipziger
Firmen. Ja, in dem Fall, ja, Firmengeschichte, aber Werbegeschichte kann man ja auch sagen.
Nein, also auf jeden Fall.
So Lelex, was das angeht. Ihr seid so uncool. Der Witz ist schon ausgelutscht.
Das ist ja gar kein Witz. Das sind ja Fakten, über die wir sprechen. Aber es ist ja auch egal.
Auf jeden Fall. Ein Fakt, über den wir eigentlich auch noch sprechen wollten, aber mit Blick auf die Uhr. Es wird leider eher langsam Zeit. Was heißt da leider? Es wird Gott sei Dank langsam Zeit für unser wöchentliches Quiz mal wieder. Eigentlich wollten wir noch über den VfB-Stürmer Gerassi sprechen, der zurzeit die Bundesliga kurz und klein schießt. Aber ich denke, der wird es auch noch dieses Wochenende weiterhin so tun. Das heißt, da können wir nächste Woche auch noch einfach drüber sprechen.
Aber ganz kurz, ich freue mich natürlich auch sehr auf Noahs Quiz, weil ich seit 4 Wochen kein Quiz von Noah habe. Aber Walli, ich wollte dich fragen, was willst du denn da besprechen? Also das kann man doch in einigen Sätzen kurz zusammenfassen.
Mir ging es nicht um den Spieler an sich, mir geht es darum, wie extrem schnell unser Transfermarkt schon wieder ist. Also
okay.
Er hat 3 gute Spiele, schießt viele, viele Tore gerade, gönne ich ihm alles, gönne ich auch alles dem VfB. Aber schon klingeln wieder überall die Alarmglocken und im Winter ist er wahrscheinlich schon wieder weg. Das war das eigentliche Thema, worüber wir darüber sprechen wollten. Ne? Hannes, wenn du in den Redaktionsbesprechungen auf WhatsApp genauer mitlesen würdest, dann würdest du das auch wissen, gell? Dann müsstest du das hier nicht on-air nachfragen.
Ich hab sie gerade nochmal durchgelesen, weil ich habe gefragt, was wollen wir über den Brie sprechen? Weil Graffiti 2008 war auch geil, aber darüber sprechen wir auch nicht.
Brian hat ein Quiz vorbereitet für uns alle und deshalb würde ich sagen, Jingle ab.
Ja, ich habe es ja schon angekündigt. Tatsächlich muss man sagen, das Quiz ist älter, aber ich habe das Quiz erstellt, als ich All or Nothing und das Thema Nationalmannschaft geschaut habe. Das war diese Amazon Prime-Doku über das Versagen der deutschen Nationalmannschaft in Katar. Und währenddessen habe ich mir so ein paar Fragen drüber überlegt, weil ich es amüsant fand. Ich weiß nicht, Hannes hat leider nicht die Doku gesehen, Walle schon, drüber zu sprechen, weil es schon sehr, sehr witzigen Szenen gekommen ist. Deshalb, ich lege es euch ans Herz, nochmal diese Doku zu schauen, falls ihr es noch nicht getan habt, weil sie, glaube ich, sehr gute Erklärungen liefern kann, warum die deutsche Mannschaft in Katar gescheitert ist. wollt ihr noch dazu was direkt sagen oder sollen wir direkt reinstarten?
Ich wollte nur sagen, Achtung an alle Hörerinnen und Hörer, Brian holt die alten Kamellen raus.
Ja, ist tatsächlich schon ein bisschen her, aber ich meine, in Bezug darauf, dass wir ja noch über den neuen Nationaltrainer sprechen, ist es ja nicht ganz falsch angebracht.
Dann starte doch einfach mal mit Frage 1.
Die erste Frage tatsächlich, die kann Hannes mit gutem Gewissen auch noch beantworten, die dreht sich nämlich auch wieder um Trainer und zwar um die Frage, um die Co-Trainer. Jeder kennt ja Markus Sorg, mein Lieblingstrainer. Auch Co-Trainer von Bundesjugi gewesen, von Hansi ja auch. Man munkelt ja der Strippenzieher dieser antideutschen Nationalmannschaft. Doch wie heißt eigentlich Hansis zweiter Co-Trainer?
Du meinst den aus dem Osten? Der ostdeutschen Dialekt.
Ich habe den nie in der Doku sprechen hören, deshalb weiß ich nicht. Aber wisst ihr es direkt oder soll ich Vorschläge machen?
Keine Ahnung.
Wer weiß das?
A. Thomas Schneider. B. Benjamin Glück. C. Danny Röhl. Oder D. Fabian Schnell.
Es ist Antwortmöglichkeit C. Danny Röhl.
Ich glaube auch, Danny Röhl ist auch ein sehr ostdeutscher Name.
Ja, das stimmt tatsächlich. Daniel Röhl ist der Co-Trainer gewesen, der zweite Co-Trainer. Und Thomas Schneider war, glaube ich, vor Markus Sorg und nach Hansi Flick. Und Benjamin Lück ist der neue Co-Trainer von Julian Nagelsmann.
Und Sandro Wagner.
Und Sandro Wagner, unser Motivator.
Ja, das der Motivator.
Da freue ich mich drauf. Ja, jetzt müssen wir tatsächlich, jetzt gehen wir in diese Doku rein. Das ist jetzt natürlich für diejenigen, die diese Doku nicht gesehen haben, nicht ganz so unterhaltsam vielleicht, aber auf der anderen Seite.
Hannes, du kannst dir Mittagessen holen gehen, ist okay.
Genau.
Gehst du die Portle, holst dir eine Bowl, wie jedes Mal, ist okay.
Jetzt, welche Spieler haben in der ersten Folge einen kleinen Disput auf dem Feld?
Auf jeden Fall Kimmich. Und ich weiß nicht, das ist Kimmich Rüdiger oder Kimmich Süle.
Ich habe mir jetzt extra als Antwortmöglichkeiten 4 geschrieben und zwar in allen 4 kommt Kimmich vor.
Ja, ich habe so, wer meine geniale Kolumne, muss man sich auch mal selber loben, gelesen hat, weiß, Kimmich war einfach der Streithahn des DFB und ist es immer noch.
Ehrlich.
Einfach also, Kimmich Spielerlizenz anziehen, ist so.
A, Kimmich und Süle, B, Kimmich und Rüdiger, C, Kimmich und Müller oder D, Kimmich und Goretzka.
Ja, ich weiß es nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, Kimmich und Süle.
Kimmich und Süle haben sich auch gebieft, aber nicht in der ersten Folge, glaube
ja.
ich. Ja. Haben sich auch gebieft, aber nicht auf dem Feld.
Nee, in der Kabine, glaube ich, ne?
Es waren Kimmich und Rüdiger. Das nur zum Thema Streit. Und jetzt kommen ja, wir schon
ehrlich, zu meinem. An Toni Rüdiger Stelle würde ich mir von Kimmich auch nichts sagen lassen.
Ja, würde ich aber sagen, ehrlich,
was bist du jetzt hier für ein Gartenzwerg?
Ich will jetzt hier überhaupt keine irgendwie großen Kamellen schwingen, aber ich fand jetzt auch Rüdiger nicht wirklich überzeugend vor der Kamera. Hat viel geredet, aber wenig geleistet. Immer so, heiß Gefühl. Naja, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema und zwar dem Thema Graugans. Ich habe euch ja manchmal ein bisschen zugespammt zu dem Thema. Um damit alle mal mitzunehmen, es war so, dass in der Doku gezeigt wurde, dass so das Leitthema für diese Weltmeisterschaft, dass der Flug der Graugänse gewählt wurde, denn diese Gänse haben gewisse Verhaltensregeln, an die sie sich halten und damit bringen sie mehr Leistung auf.
Sie schaffen es nur im Schwarm eine gewisse Strecke zurückzulegen.
Genau.
Das war die Motivationsidee des Teampsychologen und Hansi Flick.
Genau.
Boring.
Und das,
abartig nerdig.
Und das Thema hieß, also der Überschrift war großer Flug von Gänsen lernen. Und wie ihr euch jetzt schon auch alles vorstellen könnt, überzeugt man damit keine Anfang 20-Jährigen. Damit überzeugt man vielleicht den Briefmarkenverein aus Biberach, aber nicht die deutsche Nationalelf. Und ich muss jetzt mal wirklich gestehen, ich saß hier beim Erstellen des Quiz wirklich und habe gelacht. Ich habe wirklich gelacht.
Ist okay, kommt jetzt noch die Frage.
Ja, genau. Ich wollte von euch wissen, und zwar, an welche Regeln halten sich eigentlich die Graugänse, um mehr Leistung
zu bringen? Oh nee, Brian. In der Antwortmöglichkeit E. In der Gruppenphase des Turniers rausfliegen und den Trainer nicht entlassen, sondern erst 6 Monate später.
Nee, ich hab euch einfach mal, könnt ihr mal 3 nennen? Was fällt euch ein?
Boah, sie, keine Ahnung.
Vielleicht Hannes, weil er gar keine Ahnung hat. Das passt auch dann.
Ja, Gott sei Dank hat Walle richtig viel Ahnung von Graugänsen.
Klar.
ja, ich würde sagen, 3 Verhaltensregeln von Graugänsen. Die Verletzten gehen in die Mitte, der Anführer geht ganz nach hinten und der Jüngste führt den Flug an. Keine Ahnung.
Es ist gar nicht so falsch.
Die Verletzten gehen in die Mitte, das ist stark.
Walle, komm, helf mir mal aus, bitte. Ich weiß es auch nicht mehr genau.
Ich würde sagen, auf jeden Fall, der letzte Schritt ist auf jeden Fall, dass sie als Weihnachtsbraten auf dem Tisch landen. Ich habe doch keine Ahnung mehr, Brian.
Also diese 5 Regeln haben sie dann auch an die Leinwand geworfen. Und es war einerseits, wir geben uns gegenseitig Auftrieb. Wir stehen zusammen, keiner gewinnt allein. Jeder ist verantwortlich für unseren Erfolg. Jeder pusht jeden und wir beschützen uns gegenseitig.
Oh, herrlich. Oh, Mensch, ey. Gott sei Dank auch studierte Teams Sportpsychologen in dem Trainerteam.
Der ist mir übrigens sehr negativ aufgefallen.
Aber das war doch der gleiche wie bei der letzten WM, oder?
Wusste ich nicht. Ich habe den noch nie gesehen. Also es waren sehr merkwürdige Leute aus dem Trainerteam haben gesprochen. Unter anderem auch ja der Chefanalyst, Spitzname Noppi, auch sehr geil.
Ja, ja. Der dann in der Halbzeitpause irgendwie vom Oberrang in die Katakomben rennen musste und also unten angekommen war, fast einen Herzkasper hatte, nur um dann in irgendwelchen schlechten PowerPoint-Präsentationen zu zeigen, ja, wir sollten besser spielen.
Ha ha ha! Ich muss jetzt noch, ich kriege jetzt so einen Lachkram, wirklich.
Hannes, du musst dieses scheiß Doku jetzt mal anschauen, wirklich. Du hast übermorgen, fliegst bestimmt wieder über Island. Dann hast du richtig schön viel Zeit, weil da gibt es nämlich kein Entertainment-System. Dann schaust du nämlich diese blöde Doku endlich mal an.
Nee, ich fliege diesmal ganz, ganz human über Madrid. Aber ich muss sagen, diese ganze Sache über die, ja, keine Ahnung, ich kriege jedes Mal weniger Bock. Aber ich habe jetzt gerade recherchiert, Jungs. Ist es in der Doku, dieser Psychologe, ist es da dieser Dr. Hans-Dieter Herrmann?
Ja.
Ja, weil der ist schon ziemlich lang dabei. Ich glaube, der war auch schon in Brasilien dabei. Der ist eigentlich ist er gar nicht so kacke.
Wir sind etwas vom Thema abgekommen. Brian, wie viele Fragen kommen denn noch? Wir haben noch ein bisschen Programm auf dem Tacho.
Ja, ich weiß. Es wird auf jeden Fall jetzt gleich biologisch. Noch eine Frage. Okay, warte mal, ich überspringe eine Frage, die ist ein bisschen langweilig. Eine Frage noch. Bleiben wir aber beim Thema Gänse?
Wie er sich freut.
mit welcher Art von Gänsen flieg eigentlich Flug? flog Nils Holgersen über schwedische
Wälder. Oh Gott.
Nein, was soll das?
Waren es A, Wildgänse, B, Graugänse, C, Zwerggänse oder D, Saatgänse?
Ich sag, was? Fluggänse, gab es das als Antwort?
Scheiße. Wildgrau, Zwerg oder Saatgänse? Hannes, komm, du weißt Wildgänse. Es.
Hannes googelt gerade, man sieht richtig seine Augen über dem Bildschirm fliegen.
Ja, ganz kurz, mir war bis heute nicht bekannt, dass es verschiedene Arten von Gänsen gibt. er ist mit Wildgänsen geflogen. Ich weiß gar nicht mal, wer das ist.
Nils Holgersen ist eine Geschichte der schwedischen Autorin Selma Lagerlöf. Und da geht es darum, dass so ein kleiner Junge klein wird und dann mit Gänsen so eine Geschichte erlebt. I don't know.
Heute sind wir ganz wild unterwegs.
Und jetzt zu guter Letzt, welcher Bundesliga-Verein hat als Maskottchen eine Gans?
Eine Gans?
Bro, es war ein Spaß, ihr habt es geschafft. Es war das letzte Mal, hoffentlich, dass wir über Gänse reden. Mir hat es auf jeden Fall einen Heiden Spaß gemacht, weil ich muss immer noch zu dumm drüber lachen. Und ja, jetzt kommen wir wieder zurück auf andere Themen.
Ja, danke dir, Brian. Das war jetzt das sagenumwobene Quiz, das seit 3 Wochen darauf gewartet, endlich gemacht zu werden. Es war riesig. Hannes hatte riesen, riesen Spaß. Ich hoffe, es geht nie wieder hier um Wildgänse. Und ich hoffe, es geht auch wirklich nie wieder um Hansi Flick. So. Wir kommen zu, Brian, du darfst direkt weiter übernehmen, den Moderationsstab. Wir kommen zu deiner Lieblingsrubrik, Kicktipp aktuell.
Ja, da will ich es auch kurz halten. Ihr kennt mich, ich will nur ein bisschen drüber sprechen, wer denn gut und schlecht war diesen Spieltage. Und zwar habe ich mir das ganz gut aufgeschrieben. Der Gewinner des Spieltages ist nach Punkten, ne, nach den meisten Punkten, sind René Radler. Geiler Name auch, by the way. Und Philipp. Ich weiß leider nicht, wer die beiden sind.
Ist auch egal. Sie können sich geehrt fühlen, wenn sie zuhören.
Fühlt euch geehrt. Glückwunsch an euch. Die Graugans des Spieltags, muss ich noch einbringen, wird jetzt die neue Kategorie Valinus. 12 Plätze nach unten. Ganz schlecht gewesen. Und von den sonnigen Plätzen 3, 2 und 1 grüßen ganz eng beieinander Jubel. Jubel. Entschuldigung. Checker, Capitano und dann, Glückwunsch Mama. Silke Petra.
Ja, wie immer die besten Grüße in das Hause Brian. Respekt vor dieser Leistung. Ich hoffe, du kannst uns auch mal ein bisschen was davon abgeben. Also langsam ist die Dreierkette etwas abgeschlagen. Hannes, immer noch Congrats und dich, immer noch Spitzenreiter. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, waren wir noch punktgleich. Jetzt bist du tatsächlich ein Pünktchen vor mir gelandet. Und somit auch vor Magic Jürgen, über den wir es heute auch schon hatten. Wir müssen jetzt mal ein bisschen Big Points sammeln, dass wir oben anschließen können. Und Brian muss mal langsam Big Points sammeln, dass er nicht im Abstiegskampf versagt.
Der ewige Platz 40 ist besser als der letzte, aber es ist schon traurig. Ich muss es zugeben.
Ja, aber du hast zumindest mit Coligno hast du zumindest einen deiner Ängsten direkt bei dir, ne?
Ja, da haben wir auch schon drüber gesprochen, jetzt gerade im Urlaub. Das, es ist wirklich, man fragt sich, wieso, ne? Also, es ist ja, also, ich weiß nicht alles vom Fußball, ich weiß wirklich nicht viel, aber ich würde mir attestieren, dass ich zumindest die Bundesliga kenne, aber irgendwie, es funktioniert nicht. Also, ich habe irgendwie noch keinen Stil gefunden.
Ja, verständlich. Bleibt auf jeden Fall dran. Tippt weiter. Heute ist es noch ein bisschen schwierig mit der Aussprache. Den einen oder anderen Stolperer drin. Tippt weiter fleißig mit, denn man muss über 34 Spieltage jedes Wochenende tippen, wenn man die heiß begehrten Preise bekommen möchte. Sonst sieht es nämlich relativ schnell sehr, sehr eng aus. Wo es gerade auch sehr, sehr eng aussieht, ich habe schon angekündigt, wir sprechen das erste Mal diese Staffel über den FC Schalke 04. Ich gebe euch mal ein bisschen, euch und unseren ZuhörerInnen, einen kleinen Einblick in das Schalke Elend, das wir zurzeit haben. Wir haben jetzt 8 Spieltage gespielt in Liga 2. Ganze 7 Punkte haben wir geholt und das ergibt summa summarum einen Platz 16. Wir haben die zweitschlechteste Abwehr der Liga. Wir haben in den ganzen 8 Spielen nur 2 Siege geholt. Einmal gegen Lautern, einmal gegen Magdeburg. Lautern hat mit 9 Spielern gespielt, Magdeburg mit 10. Das heißt, gegen 11 können wir halt einfach nicht. Geht nicht. Ist einfach nicht möglich. Wir haben mittlerweile unseren Trainer entlassen, nachdem er auch heftige Kritik von Baumgartl, ich weiß nicht, heißt, ist es jetzt Baumgart oder Baumgartl oder Baumgartlinger oder ich kann es mir immer nie merken, wer jetzt wer ist.
Das Problem habe ich auch mit vielen Namen, die in Schalke sind, alles und schlecht, weil es ist uns egal, mach einfach weiter, komm.
Auf jeden Fall hat er heftige Kritik einstecken müssen. Fährmann war zwischenzeitlich suspendiert, nachdem sein Berater öffentlich bei der Sportbild gefordert hat, dass Fährmann doch wieder die Nummer 1 sein sollte. Man kann der Mannschaft auch vor allem fehlenden Willen attestieren. Im Schnitt, die durchschnittlich gelaufenen Kilometer sind 4 Kilometer unter dem Ligadurchschnitt und damit auch wirklich echt wenig los. Einzige Hoffnungsschimmer ist die Offensive. 12 Tore in 8 Spielen ist jetzt gar nicht so schlecht. Polte funktioniert wirklich sehr, sehr gut und Terodde ist sogar gerade noch verletzt. Also auf der Offensive können wir eigentlich weiterhin aufbauen. Das Problem ist einfach nur, dass wir eine schlechte Defensive haben und einfach keine Idee, wie wir verteidigen sollen. Und vor allem haben wir jetzt keinen Trainer mehr. So, und da sage ich jetzt mal zu euch, wie habt ihr denn das jetzt alles so mitbekommen bei Schalke in den vergangenen Wochen, nach unserem leider kläglichen Abstieg doch letzte Saison? Die Frage jetzt an euch, wie habt ihr die zweite Liga beobachtet? Wie habt ihr den FC Schalke beobachtet?
Noah, danke, dass du mir einen Vortritt lässt.
Keine Ahnung, ne?
Ich muss gestehen, ich verfolge die Saudi Pro League viel mehr als den FC Schalke. Nee, falsch, stimmt nicht.
Stopp, Hannes, 10 Minuten Sprechpause. Saudi Pro League, 10 Minuten Sprechpause. Brian, bitte, dein Auftritt. Nein.
Nee, was ich sagen wollte, Walle, wir haben es ja letztes Jahr oder in der letzten Staffel so gesagt, dadurch, dass Walle unser guter Kumpel ist und Schalke gerade in dieser Krise ist, ist Schalke so ein bisschen unser Adoptivverein geworden, so wie dieses, keine Ahnung, diesen kleinen Cousin, den man eigentlich ganz lieb hat, aber der immer wieder auf die Fresse fliegt bei Familientreffen, so ist halt Schalke. Und ich verfolge schon.
Von mir.
Wie bitte?
Ich dachte, du sprichst von mir.
Genau. Und es ist einfach schade zu sehen, wie schnell die letzten, also wie schlimm es die letzten 4 Jahre für Schalke waren, wenn man bedenkt, dass es wirklich eine Zeit lang so aussah, als ob sie jetzt nicht Bayern-Verfolger Nummer 1 werden könnten, aber schon eine Mannschaft, die auf jeden Fall darauf spekuliert, des Öfteren Champions League hintereinander zu spielen und jetzt auf dem Relegationsplatz zur dritten Liga. Die Saison ist Gott sei Dank noch ein bisschen jung, das heißt, die können sich auf jeden Fall noch fangen. Aber ja, es ist einfach schade. Ich habe mir, bevor wir jetzt aufgenommen haben, auch noch die Statistiken angeschaut. Ich habe mir auch noch sogar die Zusammenfassung angeschaut. Gegen Paderborn, glaube ich, war das 3-1 am letzten Spieltag. Jungs, das hätten wir 3 auch besser hinbekommen. Mhm. Die Abgänge, die Schalke jetzt hatte, sind natürlich schade. Also ich glaube, es sind einige Publikums- und Fanlieblinge gegangen. Aber was der Mannschaft auf jeden Fall fehlt, ist ein bisschen Identifikation. Und da auch an dich die Frage, Walle. Du hast ja auch vorhin gesprochen, wie es sein kann, dass es Bayern nicht schafft, mal einen Jugendspieler in die Innenverteidigung zu bringen. Was ich mich frage, ist vor allem bei einem Verein wie Schalke, der ja wirklich sehr ortsbezogen ist und wo viele Menschen wirklich für den Verein sterben würden. Wie kann es sein, dass es so wenig Identifikation von den Spielern her mit dieser Mannschaft, mit der Geschichte dieser Mannschaft gibt?
Ich glaube nicht, dass es keine Identifikation gibt. Ich glaube, Identifikation gibt es zu Genüge und ausreichend. Und ich glaube, sie sind sich auch der Verantwortung bewusst, die sie tragen gegenüber der Regionen, gegenüber den Fans, weil das eben ein ganz besonderes Standing ist im Ruhrgebiet ja immer wieder. Tommy Schmidt hat mal einen sehr, sehr klugen Satz gesagt in seinem Podcast, auch wenn ich es ungern zugebe, es ist nirgendwo leichter, Fußballprofi zu sein als in NRW. Du musst dir einfach nur den Arsch aufreißen. Du kannst 6-0 verlieren, solange du dein Herz und deine Seele auf den Platz gelassen hast, sind alle zufrieden. Das passiert gerade nicht und ich glaube, der Ursprung liegt ganz woanders, nämlich in der sportlichen Leitung. Zum Beispiel hat unser Vorstandsvorsitzender nach dem Spiel gegen Paderborn die Wörter mutlos, himmeltraurig, naiv und dämlich in den Mund genommen, bezogen auf die Schalke Mannschaftsleistung, wo ich mir denke, so sollte man nicht seine Mannschaft verteidigen. So stellt man sich nicht hinter eine Mannschaft, so stellt man keine geschlossene Einheit dar. Und man hat mal wieder viel zu hohe Erwartungen geschürt auf Schalke. Thomas Reis hat vor dem ersten Spieltag noch den zwingenden Aufstieg wieder ausgerufen. Und unser Vorstandsvorsitzender hat davon gesprochen, dass wir uns langfristig unter den Top 6 in der ersten Liga, also unter den Top 6 in Deutschland etablieren werden. Das heißt, es war einfach mal wieder völlig realitätsferne Einschätzung des Kaders, völlig realitätsferne Einschätzung der finanziellen Möglichkeiten, die man hat, und völlig realitätsferne Einschätzung der Konkurrenz in der zweiten Liga. Und das merkt man gerade einfach. Schalke ist nicht dazu bereit, Zweitliga-Fußball zu spielen. Man hat nicht damit gerechnet, wie eng diese zweite Liga ist. Und da muss man sagen, die ist wirklich verdammt eng. Da gewinnt jedes Wochenende. Du kannst keinen Favoriten irgendwie küren, weil das eine Wochenende gewinnt X gegen Y, dann schlägt Y X und dann kommt aber Mannschaft A und gewinnt wieder gegen Y. Das heißt, da kann einfach jeder jeden schlagen am Ende des Tages. Und das macht die Liga so unberechenbar. Und deshalb musst du einfach kämpfen und musst ekligen Zweitliga-Fußball spielen. Dafür ist Schalke nicht bereit. Wir haben im Schnitt 40% Ballbesitz. 40%, das ist für einen Absteiger, der wirklich knapp abgestiegen ist, am letzten Spieltag, muss man nochmal hervorheben, einfach zu wenig. Wir müssen diesen Ball in die Hand nehmen und das Spiel an uns reißen. Und stattdessen stellen wir uns hinten rein und verteidigen auch noch schlecht. Also sage ich euch ganz ehrlich, die Mannschaft ist einfach nicht bereit dafür, der Verein ist nicht bereit dafür und das ist alles sehr realitätsfern, was da gerade passiert auf Schalke. Und auch nur noch ein Armutszeugnis, weil wir finden jetzt auch keinen Trainer mehr. Also jetzt sag mir mal einen Trainer, der sich das jetzt noch freiwillig antut, die Mannschaft zu trainieren in dem Verein.
Felix Magath.
Ja, wunderbar.
Noah, hat sie die Sprache verschlagen?
Ja, ich fand das schon sehr gut, was ihr da gesagt habt. Ich möchte da gar nicht so viel hinzufügen. Ich finde, es trifft schon alles gut. Alles, was ich jetzt sage, ist gefährliches Halbwissen und basiert auf Sachen, die ich noch nicht angeschaut habe.
Dann an der Stelle würde ich dich was fragen, gerne fragen, weil du meintest gerade, es war für dich die falsche Art und Weise, das Problem anzugehen von eurem, von wem war das, vom Sportdirektor?
Was meinst du genau?
Die Person, die Mannschaft kritisiert hat.
Mit dem Naiv und,
genau.
Peter Knäbel war das auf jeden Fall, was jetzt genau dem seine Funktion ist. Sportdirektor ist, glaube ich, richtig, also, ja.
Auf jeden Fall ein Funktionär innerhalb der Sportleitung vom FC Schalke. Findest du das falsch? Ich finde, wenn man Spielern jetzt nicht wenig Geld zahlt dafür, dass sie grotesken Fußball spielen, kann man ab und zu schon sagen, so hey, ihr Sauhaufen, so man sie auch bezeichnet, reißt euch mal den Arsch auf und zeigt, dass ihr wirklich Bock habt, denn was ich gerade meinte mit der Identifikation, du sagst, die gibt's zu Genüge. Wenn du dich als Spieler zu Genüge mit der Geschichte mit dem Verein von Schalke identifizierst, dann kannst du es doch nicht zulassen, dass dein Verein nach 8 Spieltagen in der zweiten Bundesliga auf dem 16. Platz steht.
Ja, aber dann habe ich das nicht, weil dann habe ich das nicht öffentlich zu kritisieren, sondern dann habe ich das intern zu adressieren und dann habe ich das intern an meine Mannschaft zu richten. Er in seiner Funktion als Funktionär, als führender Kopf im Schalker Fußballbereich hat dafür dazustehen und die Mannschaft zu verteidigen und zu sagen, wir stellen uns jetzt geschlossen hin, wir wissen, das ist nicht gut und es entspricht nicht unseren Vorstellungen, was wir gerade abliefern, aber zwar auf allen Ebenen, also sowohl sportlich als auch auf Funktionsebene. Das heißt, wir müssen uns alle geschlossen hinstellen und etwas ändern und jetzt voranschreiten und uns dieses Ziel Wiederaufstieg wirklich in Fokus nehmen. Weil so wie es jetzt gerade läuft, steuern wir nämlich wunderbar dem Paradebeispiel Arminia Bielefeld hinterher und steuern wunderbar auf die dritte Liga zu. Könnte doch auch nicht so schlecht sein. Dann spielt Schalke auch noch gegen den SV Ulm nächstes Jahr.
Wahnsinn, Wahnsinn. Also mir tut es natürlich einfach sehr leid. Und ich glaube, der wesentliche Punkt oder einer der wesentlichen Punkte ist auf jeden Fall, dass die zweite Liga in den letzten Jahren vor allem unglaublich wettbewerbsgleich geworden ist. Ne, also, dass man... Dass praktisch alle Mannschaften ziemlich gleich gut sind.
Ja,
okay. Ja, das Niveau der Mannschaft.
Das Niveau ist nochmal einfach viel, viel besser als in den letzten Jahren, wo es einfach irgendwelche Keckmannschaften gab. Und es ist jeder eben, du hast schon gesagt, jeder kann gegen jeden gewinnen. Und das ist dann natürlich für so Mannschaften wie Schalke, Hamburg, Hertha dann umso schwieriger.
Genau, dabei muss man einmal sagen, dass der HSV es ziemlich gut macht bisher diese Saison, aber das machen sie ja für gewöhnlich eigentlich immer zu Beginn der Saison. Das scheitern ja eigentlich eher mehr so Richtung Frühling. Nee, fand ich auf jeden Fall schön, dass wir das ganze Thema zweite Bundesliga mal ansprechen konnten, weil es ist nämlich wirklich für mich etwas aufwendiger. Ich schaue ja eigentlich die erste Liga nur wegen Dreierkette VBH. Ich fange nämlich immer samstags um 13.30 Uhr an Fußball zu schauen und gucke den dann nämlich durch bis 21 Uhr. Und dann habe ich nämlich den ganzen Samstag Fußball geschaut. Also ich mache das eigentlich ja nur für euch. Deshalb, wir können gerne öfter über die zweite Liga sprechen. Da gibt es immer viel zu besprechen.
Ja, danke für deinen Input.
Ich finde es auch sehr witzig. Und weil ich gucke hier gerade auf den Terminkalender, ich suche mir gerade einen Samstag raus, an dem du und ich uns um 13.30 Uhr irgendwo hinhocken und dann um 22 Uhr wieder aufstehen, nachdem wir zweite Bundesliga und Topspiel angeschaut haben.
Das haben wir schon mal gemacht. Ist krachend gescheitert. War eine wunderbare Idee. Und wo wir sitzen nicht irgendwo, du weißt genau, wo wir sitzen.
Ja, und es hat nicht krachend gescheitert. Ich fand, das war einer der besten Abende meines Jahres.
Geil, wunderbar. Da werde ich direkt neidisch, wenn ich das höre. Wenn das Wortchen Fargo in die Münder genommen wird.
Aber ich will an der Stelle nochmal ganz, ganz kurz zu Schalke was sagen, weil nur du meintest, es ist schade. Mir tut es langsam nicht mehr leid mit dem FC Schalke. Nee, mir tut es nicht mehr leid, die sind selber schuld. Mir tut auch Kaiserslautern nicht leid. Mir tut auch Alemannia Aachen nicht leid. Mir tun Vereine, die sich selber ein bisschen im Weg standen, nicht mehr leid.
Ja, es ist auch vielleicht das falsche Wort. Mir tut es leid für Fans so wie Walle, die halt seit Jahren da irgendwie leiden müssen. Und ich freue mich, dass ich jetzt als Fan eines Fußballclubs gerade sehr viel Freude habe.
So. Und die langweiligste Saison aller Zeiten.
Ach, weißt du, solange sie Tore schießen und gewinnen, ist mir das wirklich alles egal. Aber das war auch der einzige Satz, den ich zu Freiburg heute verliere.
Ja, wunderbar. Nämlich, du musst nämlich noch den einen oder anderen Satz zu einer ganz anderen Personalie verlieren. Und zwar haben wir einen neuen Nationaltrainer. Und zwar einen Trainer, gegen den sich Dreierkette VBH an dieser Stelle schon geschlossen dagegen gestellt hat, muss man mal sagen. Er ist jetzt nicht, also von keinem von uns dreien der Wunschkandidat gewesen. Allerdings war es irgendwie dann doch am Ende des Tages die offensichtliche Wahl, oder? Julian Nagelsmann, neuer Headcoach bei der Nationalmannschaft, wie man immer so schön sagt, bis zur Euro. Ob das jetzt, was genau das bedeutet, weiß jetzt niemand. Ob das jetzt heißt, nur die Gruppenphase, weil wir dann eh wieder uns verabschieden gegen Montenegro und wen zählst du immer auf, Hannes?
Martin Karnstadt. Mir ist halt immer so, Nordirland ist dabei, das ist so die Überraschung, die uns unentschieden. Dann Albanien, also viele Spiele aus der Bundesliga, gegen die verlieren wir dann. Und dann gibt es irgend so einen Geheimfavorit, so Portugal, Spanien, gegen den wir dann kläglich verlieren.
Also auf jeden Fall, Julian Nagelsmann wird ganze drei Pflichtspiele für die DFB-Elf wahrscheinlich absolvieren dürfen an der Seitenlinie. Was ist denn jetzt so eure Einschätzung zu dieser ganzen Geschichte? Weil ein Freund sind wir alle nicht davon, oder?
Ich habe euch ja diesen einen Spiegelartikel in die Gruppe geschickt, der fand ich wirklich sehr gut so die Pro und Kontras aufgelistet hat. Unter anderem Pro natürlich, dass es einer der ambitioniertesten und sicherlich auch besten Trainer in Europa gerade ist, der frei zur Wahl stand, aber auf der anderen Seite eben halt auch irgendwie die Zeit braucht, um diese Mannschaft zu formieren, die er einfach nicht hat und gleichzeitig auch, sage ich mal, menschlich sicherlich die ein oder andere Schwierigkeit mitbringt und vor allem wahrscheinlich diese dringend gebrauchte Motivationsfähigkeit auch nicht wirklich hat. Auf der anderen Seite glaube ich, dass mit Sandro Wagner als Co-Trainer, das muss man ja auch jetzt im Team auch betrachten, sicherlich einer dabei ist, der diese Motivationsfähigkeit besitzt, hoffentlich. Wer weiß, und somit meiner Meinung nach im Endeffekt schon eigentlich kein schlechtes Team da dasteht. Und ich halte Nagelsmann auch vor allem für viel unterhaltsamer als Hansi Flick in Interviews. Das muss man einfach mal sagen. Hansi Flick war der langweiligste Bundestrainer, was Interviews angeht. Das ist jetzt kein Vorwurf an ihn, sondern das ist einfach, er war nicht medientauglich, kann man so schön sagen. Und dementsprechend freue ich mich jetzt auf die Outfits, weil es ja immer Abendspiele werden, und auf die Interviews mit Nagelsmann. Und ich muss auch sagen, das ist das erste Mal seit langem, dass ich mich auf die Länderspielpause freue, tatsächlich. Weil ich einfach gespannt bin wie ein Flitzekönig. Nee, wie ein Flitze, sagt man das. zum Thema Sprichwörter, wie sagt man?
Ich dachte nur, Hannes hätte die Probleme mit den deutschen Sprichwörtern. Ich
bin gespannt, wie sagt man Flitze?
Weiß ich nicht.
Flitzekönig. Flitzekönig ist gut. Ich bin einfach gespannt auf die Länderspielpause, wie das sich jetzt auswirkt auf die Mannschaft und wen er nominiert und so weiter.
Ja, ich denke, Walle, wir haben darüber gesprochen, dass du hier warst, und wir haben es safe schon zu dritt besprochen. Was mich und was uns am meisten überrascht bei der Ernennung von Nagelsmann als neuer Nationalcoach, ist erstens nicht nur das übertriebene Gehalt, sondern auch die Tatsache, dass wir drei uns dachten, dass es wahrscheinlich eine Interimslösung geben würde bis zur EM. Also Nagelsmann, dadurch, dass er so jung ist und dadurch, dass er schon viel fußballisches Verständnis mitbringt, hatte ich mir vorgestellt als ein Coach, der nach der EM, nachdem diese 9 Monate irgendwie überbrückt wurden, ein langfristigeres Projekt wird. Also was mich wundert, ist, dass man immer sagt, so hey, die Personalie Nagelsmann, die ist jetzt gerade so als Interimslösung gedacht. Wenn es nach der EM weitergeht, dann könnte es eine längere Lösung sein. Aber ich hätte mir eigentlich jemanden gewünscht für diese 9 Monate oder jetzt 8 Monate bis zur EM, der viel mehr Fuego mitbringt. Ich weiß nicht, ob ich das richtig erkläre, was ich will. Aber ich bin verwundert, und dadurch, dass er wirklich jetzt nicht so. Ich kann es gar nicht beschreiben, was ich dabei fühle. Ich bin einfach gespannt, so wie Noah. Das erste Länderspiel ist, glaube ich, gegen Österreich. Irgendwann mal jetzt Mitte des Monats. Nee, falsch, die kommen hierher. Stimmt, die deutsche Nationalmannschaft spielt in Connecticut, in Hartford. Spielen die gegen die USA am 14. Oktober.
Ja. Ich glaube, USA und Mexiko, oder?
Alles klar. USA 3-1 verlieren, gegen Mexiko 4-1 verlieren. Das wird, also ich freue mich auf jeden Fall auch. Ich bin gespannt, wen er nachnominiert. Aber ich gehe mal davon aus, dass die 1-1 fast dieselben Spieler sein werden wie Hansi Flick. Wir müssen jetzt nur gucken, ob seine Spielphilosophie von den Spielern aufs Spielfeld übertragen wird.
Ja, zu dem exorbitanten Gehalt, hast vollkommen recht, hat sich auch Philipp Lahm schon geäußert. Hat ja auch schon gesagt, dass es eigentlich viel zu viel Geld ist für einen Nationaltrainerposten, sondern dass es eigentlich viel mehr als eine Ehre betrachtet werden sollte. Und ich glaube, damit auch ein bisschen an die Spieler so indirekt appellieren wollte, dass man sich mal wieder ein bisschen bei der Ehre gepackt fühlt, dass man so einen Scheiß abliefert in diesem Deutschland-Trikot seit ein paar Jahren. Bin ich auch voll und ganz bei dir. 400.000 im Monat ist einfach viel zu viel Geld dafür, dass er wirklich deutlich weniger zu tun hat als ein Vereinstrainer. Und was mich am meisten wundert bei der ganzen Geschichte ist, also er wurde ja bei Bayern entlassen mit der Begründung, er hat die Kabine verloren. Ja, super, jetzt hat er zu 80% die gleiche Kabine, nur in weißen Trikots halt vor sich sitzen. Ja, was ist denn das für ein Schmarrn? Also kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Ich verstehe nicht, wie man dazu kommt. Das ist ja, vor allem finde ich es auch die zu einfachste Lösung. Ich finde es auch eine unkreative Lösung. Das einzig Kreative an der Entscheidung ist, Sandro Wagner mit ins Boot zu nehmen.
Wobei, das ist ja sicherlich spannend, weil tatsächlich ja Wagner unter Nagelsmann auch als Spieler gespielt hat. Also, die kennen sich wenigstens so.
Ja, aber ich weiß nicht. Irgendwie, ich habe so ein bisschen dieses Gefühl, dass diese Nationalmannschaft jetzt eben gerade mal so einen Van Gaal-esken der sich einerseits schützend vor die Mannschaft stellt, andererseits auch mal Tacheles redet. Und ich habe nicht das Gefühl, dass die zwei das sind. Also, wenn ich Thomas Müller wäre, würde ich mir von den Zweien auch nichts sagen lassen wollen.
Boah, ich glaube, da unterschätzt man Nagelsmann schon auch ein bisschen. Der hat, das muss man einfach auch sagen, abgesehen jetzt auch von diesem grotesken Bayern-Jahr, das ja auch verbunden war mit diesen merkwürdigen Figuren Kahn und Salihamidzic, extrem gute Arbeit in Hoffenheim und Leipzig geleistet. Das muss man einfach auch mal sagen. Der hat, als er da ankam, in Hoffenheim die Mannschaft auf Platz, was weiß ich, 17 übernommen und ist mit denen dann, hat die gut die Klasse gehalten. Im nächsten Jahr war er Vierter, zweimal hintereinander. Das ist einfach eine sehr, sehr gute Leistung gewesen. Das muss man einfach schon sagen. Ich glaube, das Natürlich. Ist kein schlechter Trainer.
Ich glaube, wir sprechen ihm auch nicht seine sportliche Kompetenz
ab. Aber ich glaube auch, dass mit der Kabine hin und her, was die Leute ihm sagen lassen oder nicht. Ich glaube, wenn da jemand mit Expertise vorne steht, der Ahnung von Taktik hat und auch von Ahnung vom Fußball, werden die schon auf ihn hören. Und ja,
also. Aber denkst du nicht, dass Hansi Flick auch Ahnung von Taktik und Fußball hatte?
Es kommt in der Doku nicht wirklich vor.
Aber
und,
er hat
wenn man, und ganz kurz, gezeigt. Wenn man Nico Schlotterbeck als Linksverteidiger in einem alles entscheidenden Spiel einsetzt, dann hat man keine Ahnung. Zumindest in dem Fall nicht. Sorry, also das ist wirklich sowas von verrückt. Das kann man sich ja gar nicht anders erklären.
Das heißt, wir dürfen jetzt erstmal gespannt sein, wie die USA reist. Ich glaube, in 2 Wochen, richtig? Ich glaube, das ist das Wochenende, wo wir in Ulm sind, oder?
Ich finde es richtig schade, dass ich nicht mehr hier bin, weil der FC Bayern Fanclub, bei dem ich hier so ein bisschen Mitglied bin, die haben jetzt Karten und Bus und alles organisiert. Also das wäre ganz witzig gewesen.
Danke. Ja. Du darfst dafür einen kleinen Ausflug nach Süddeutschland mit mir machen und mit Brian.
Ja, darüber freue ich mich
stark.
Nee, aber Jungs, ich wollte noch eine Sache sagen zu diesem Trainerding. Oder ist eine Frage an euch beide. Denkt ihr nicht, dass jetzt auch die Spieler so langsam merken, okay, wir haben das Land hinter uns verloren? Diese Fußball-Euphorie, wie sie es zwischen 2006 und 2016 gab, bis 2018 eigentlich gab, ist im Lande nicht mehr vorhanden für die Männermannschaft. Lass uns mal das Ding in die Hand nehmen und lass uns geilen Fußball spielen, egal wer an der Seitenlinie steht. Denkt ihr nicht, so eine Reaktion wäre jetzt irgendwann mal zu erwarten? Vor allem im Hinblick auf die Heim-EM in 8 Monaten?
Also sie wäre auf jeden Fall zu erwünschen.
Also, ich glaube, der Punkt ist, das hat man auch in der Doku gesehen, es ist dumm, auch in dieser Doku auf alles zu schließen, das stimmt schon, aber ich glaube, es gibt auf jeden Fall in dieser Mannschaft einige Charakterköpfe, die das Segel da umreißen können, das Ruder umreißen können und gewissermaßen sowas wie eine Euphorie sich auch breit macht. Ich bin davon fest überzeugt. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, sei es drum, wie sie spielen.
An dieser Stelle die kleine Erinnerung, morgen am Tag der Deutschen Einheit, am 3.10. beginnt der Vorverkauf für die Karten für die Euro 2024 hier in Deutschland. Man konnte sich bereits registrieren, auch die Erinnerung an euch zwei an der Stelle. Kauft euch Tickets, ne? Ja. Und ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, außer wir können gespannt sein, was mit Nagelsmann passiert. Man hat jetzt gemerkt, Hannes und ich waren jetzt doch eher noch mehr skeptisch im Vergleich zu Brian. Allerdings hätten wir uns, glaube ich, alle... Brian, was wäre eigentlich deine Optimallösung gewesen? Also Hannes und ich hatten das ja geäußert im Podcast mal.
Ja, stimmt. Ich fand das eine sehr gute Folge übrigens auch. Ich habe sehr amüsant, sehr gut gemacht. Ich muss sagen, bin ich jetzt ein bisschen auf dem falschen Fuß, weil es jetzt schon so abgeschlossen ist. Ich glaube auch Louis van Gaal, im Endeffekt hätte ich mich am meisten wahrscheinlich drüber gefreut, so. Der Tulpengeneral irgendwie da an der Seitenlinie, aber gut.
Das heißt, wir dürfen gespannt sein, was Nagelsmann bringt. Worauf ihr jetzt gespannt sein dürft, ist unsere Abschlussrubrik wie jede Woche, Spieler der Woche. Hannes, da ist deine letzte Folge ist aus den USA und unsere letzte transatlantische Dreierkette VBH-Folge, darfst du doch diese Woche mal direkt anfangen.
Alles klar, mein letzter Spieler der Woche in den USA ist, wie ich schon ab und zu getan habe, ein lateinamerikanischer Fußballspieler, nämlich dieses Mal ist es Miguel Almirón.
Du meinst nicht ab und zu mal, sondern einfach jede Woche.
Oder oft, genau, weil ich den lateinamerikanischen Kontinent hier vertrete und auch ehre. Mein Spieler der Woche ist Miguel Almirón, spielt bei Newcastle, ist aber eine MLS-Legende. Der hat hier 2 nationale Titel und 2 nationale Pokale geholt, also erfolgreicher als Messi. Und wird auch in den USA sehr gemocht, spielt jetzt seit, glaube ich, knapp 2 oder 3 Saisons bei Newcastle und ist teilweise das Gesicht dieses neuen Newcastles Spirits jetzt auch in den Top 4 immer mitzumischen, hat am Wochenende ein Tor geschossen, ein Tor vorbereitet. Newcastle ist auch eine Mannschaft, auf die man sehr achten kann, jetzt auch in der Champions League, bin ich gespannt, wie sie morgen und übermorgen kicken. Auf jeden Fall, Miguel Almirón ist mein Spieler der Woche.
Boah, stimmt, einen Champions-League-Ausblick haben wir jetzt gar keinen gemacht. Das Thema haben wir jetzt irgendwie komplett verdrängt. Aber es gab ja auch Wichtigeres zu besprechen, oder?
Ja, klar.
Also Brian, die Graugänse, ne, die darf man nicht vergessen. Ja,
Graugänse waren auf jeden Fall viel wichtiger. Ich hoffe, dein Spieler der Woche ist keine Graugans. Wen hast du uns mitgebracht?
Also, so wie er spielt, schon irgendwo. Ich habe Sebastian Rudi dabei, der letzte Woche seine Karriere beendet hat. Gott. Und vor allem deswegen mir aufgefallen ist, dass er einfach bei Bayern gespielt hat und ich das sowas von verdrängt habe, dass der da war. Und ja, Schalke-Legende, Hoffenheim-Legende, einer der mit den geileren Namen im Fußball, Sebastian Rudi, mein Spieler der Woche.
Boah, Schalke-Legende, das tat gerade ein bisschen weh, Brian.
Bayern-Legende tat auch weh.
Eine Legende des deutschen Fußballs.
Machen wir die Aussage schnell vergessen. Mein Spieler der Woche, Jan-Niklas Beste. Auf jeden Fall einer der Besten derzeit in der Liga. Hat überragende 3 Tore in 5 Spielen schon geschossen in der Bundesliga für den 1. FC Heidenheim. Und auch am Wochenende einen wunderschönen Freistoß erzielt.
Der wäre doch einer für Nagelsmann, oder?
Gegen Union Berlin auf jeden Fall ein wunderschönes Tor. Wer es noch nicht gesehen hat, kann ich nur empfehlen. Deshalb mein Spieler der Woche, Jan-Niklas Beste.
Stark.
Haben wir 3 Spiele zusammen, haben wir über eine Stunde gequatscht, war ein bisschen rushy teilweise, mussten wir ein bisschen durchgehen. Alles war natürlich auch viel zu besprechen, aber jetzt freue ich mich natürlich noch einmal zu sagen, liebe Grüße nach Washington ein allerletztes Mal. Ich freue mich, lieber Hannes, dass du nächste Woche hoffentlich wieder bei mir an meiner Seite hier in der Hauptstadt sitzt und auch wunderschöne Grüße nach Konstanz. Brian, macht dir noch einen schönen Abend. Hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich wieder am Tisch mit euch zu sitzen und über Fußball zu belabern. Macht's gut.
Jungs, pass auf euch auf.
Das war's dann für diese Woche und deshalb sage ich Tschüss, ciao.